Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Michael Bördecker. Hallo. Herz, Lunge, Niere. Ja, die Organe im menschlichen Körper, die kennt man inzwischen ganz gut. Dass da nochmal ein völlig neues Organ entdeckt wird, das ist eher unwahrscheinlich. So etwas Ähnliches ist jetzt aber passiert. Zwar kein richtiges Organ im Menschen, aber ein winzig kleines Organell innerhalb einer Pflanzenzelle. Was das kann, dazu gleich mehr hier in Forschung aktuell. Zuerst geht es aber um ein anderes Thema, Schwangerschaftsabbrüche. Darüber wird gerade viel diskutiert, auch weil eine Expertenkommission neue Empfehlungen dazu erarbeitet hat. Die werden Anfang nächster Woche offiziell vorgestellt. Außerdem sind in einem großen Forschungsprojekt die Umstände von Schwangerschaftsabbrüchen wissenschaftlich untersucht worden. ELSA heißt das Projekt, es läuft schon seit ein paar Jahren. Und die Soziologin Daphne Hahn von der Hochschule Fulda leitet das Projekt. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie gut oder wie schlecht ist denn die Versorgung in Deutschland, was Schwangerschaftsabbrüche angeht?
Das ist deutschlandweit unterschiedlich. Wir haben eine sehr gute Versorgung in den großen Städten. Wir haben auch eine gute Versorgung im Vergleich zumindest von Regionen im Osten Deutschlands. Und wir haben eine auch bessere Versorgung im Norden Deutschlands. Anders als im Süden, also Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da fällt es Frauen eher schwerer, an ein Versorgungsangebot zu kommen.
Was bedeutet das konkret, wenn die Versorgung gut oder schlecht ist? Wie viele Praxen gibt es und wie gut erreicht man die?
Ja, zum einen möchte ich etwas ausholen, weil Versorgung ist nicht nur, wenn eine Frau eine Praxis sucht, sondern Versorgung ist von Beginn und Feststellung der Schwangerschaft an. Das heißt also auch Informationszugänge gehören dazu und die ganzen Wege, die Frauen gehen müssen. Erst am Ende, also wenn sie dann Beratungsschein haben, die Wartefrist überstanden, kommt es dann zu diesem Schwangerschaftsabbruch. Und da kann es eben sein, also dass diese schlechter erreichbaren Angebote damit verbunden sind, dass Frauen weitere Wege zurücklegen müssen, dass sie mehrere Praxen anfragen müssen, bevor sie überhaupt zu einem Schwangerschaftsabbruch kommen, dass sie höhere Kosten haben und dass damit eben auch Zeit ins Land geht, bis sie zu diesem Angebot kommen, also bis sie zum Abbruch kommen. Und das kann insgesamt für sie belastender sein. Und es kann auch damit verbunden sein, dass sie unter Umständen eben auch negative Erfahrungen machen. Also Erfahrungen, dass jemand sie abwertet durch den Schwangerschaftsabbruch. Solche Dinge gehören auch dazu.
Wie hat sich insgesamt die Versorgung innerhalb von Deutschland verändert, so über die letzten Jahre und Jahrzehnte?
Das kann man gar nicht so genau sagen, also weil wir keine guten Informationen dazu haben. Wir haben die Aussagen über die Meldestellen. Die, das wird oft auch in den Medien zitiert, die sind zurückgegangen. Aber da man immer nie genau weiß, wie viel Ärztinnen, Ärztinnen zu einer Meldestelle gehören, das sind im Prinzip alle diejenigen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und die dann melden. Das heißt, in einer Klinik oder größeren Praxis können das 10 Ärztinnen, Ärztinnen sein. Deshalb lässt sich das bezogen auf diejenigen, die das anbieten, gar nicht so konkret sagen. Wir haben aber auch, das mache ich mal einen kleinen Schlenker, wir haben aber auch Ärztinnen, Ärztinnen befragt, ob sie sich grundsätzlich vorstellen könnten, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und es sind ganz, ganz wenige, die sich das nicht vorstellen können, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Das heißt, man muss gucken, welche Faktoren beeinflussen, dass sie es nicht tun oder tun können.
Untersucht wurden ja auch die Umstände, die Lebensumstände von Frauen, die ungewollt schwanger sind. Was sind denn die Hauptgründe für einen Schwangerschaftsabbruch?
Die Hauptgründe, und da hat sich auch bestätigt, was wir international schon wissen, das hat immer mit der Situation zu tun, in der die Frauen leben. Finanzielle Faktoren spielen eine große Rolle. Eine ganz bedeutende Rolle spielt Partnerschaft, also die gut funktionierende Partnerschaft. Oder eben auch, ob sich Frauen in Ausbildungszeiten befinden. Und all das, also nachvollziehbar, führt dazu, dass diese Schwangerschaft eher nicht geplant und nicht gewollt ist. Und dann hängt es eben auch von der individuellen Situation einer Partnerschaft ab, ob sie dann trotzdem, auch wenn sie ungewollt ist, ausgetragen wird. Wir haben ja auch viele Frauen interviewt und es hat sich auch da gezeigt, dass die Frauen sagen, zu diesem Zeitpunkt passt es nicht. Und es geht eben vor allen Dingen darum, zu überlegen, wie kann ich diesem möglichen Kind auch eine gute Zukunft gewähren. Also wie kann ich das sicherstellen, dass dieses Kind in eine gute Situation hineingeboren wird? Und das ist ja eigentlich auch das, was sich die meisten wünschen, dass eine Schwangerschaft gewollt ist und das Kind so gut auf den Weg gebracht werden kann. Und insofern ist eine abgebrochene Schwangerschaft manchmal nicht, natürlich überhaupt nicht immer, auch wirklich nur eine für diesen Moment und in einem späteren Zeitpunkt einer reproduktiven Biografie einer Frau kommt es dann eben auch zu dieser Schwangerschaft und sie sagt dann, jetzt passt es.
Was müsste sich aus Ihrer Sicht verändern, damit die Versorgung besser wird?
Das eine ist der Verzicht auf die strafrechtliche Einordnung, die die WHO-Leitlinie aus dem Jahr 2022 beispielsweise empfiehlt. Oder auch der Verzicht auf die Wartefrist und auf eine Pflichtberatung. Was aber nicht heißt, dass den Frauen kein gutes Beratungsangebot zur Verfügung gestellt werden soll. Weil ich finde, es geht eben auch grundsätzlich eher darum, so viel wie möglich auch ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Und das beginnt ja auch bei der Verhütung. Das beginnt bei einer guten sexuellen Bildung. Und bei solchen Dingen muss man eben auch nochmal überlegen, wie man das macht. Und auch wenn das für viele erstmal komisch klingt, man muss Schwangerschaftsabbruch, weil man kann es nicht ganz verhindern. Also auch selbst wenn man sagt, man möchte das nicht, ist es nicht ganz zu verhindern. Es kann zu ungewollten Schwangerschaften kommen und dann ist es eben auch gut zu sagen, es kann passieren und dann muss man es nicht so stigmatisieren.
Sagt die Soziologin Daphne Hahn. Wir haben über die Umstände von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland gesprochen. Stickstoff, das ist eines der wichtigsten Elemente für das Leben. Tiere und Pflanzen brauchen Stickstoff für ihre Proteine und am einfachsten wäre es, den Stickstoff einfach aus der Luft zu gewinnen. Denn die Luft, die wir atmen, die besteht immerhin zu knapp 80% aus Stickstoff. Sowas können allerdings nur Bakterien. So steht es auch in den Lehrbüchern. Aber die müssen jetzt vielleicht umgeschrieben werden. Ein Forschungsteam hat nämlich eine Alge entdeckt, die ihren Stickstoff aus der Luft gewinnt. Und zwar mit einer winzigen Struktur im Inneren der Zellen. Und die hat auch schon einen Namen bekommen, nämlich Nitroplast. Mein Kollege Michael Lange hat sich die Studie aus der Fachzeitschrift Science angesehen. Michael, was ist das, ein Nitroplast?
Ja, das ist eine ganz kleine Struktur, die kann man nur unter dem Mikroskop sehen. Man muss dann also sozusagen sehr stark vergrößern und dann sieht man die innerhalb einer Alge. Diese Alge heißt Brachyurdosphaera bigelovii. Kann man jetzt wieder vergessen, schwieriger Name. Aber diese Alge ist sehr weit verbreitet und kann eben vom Stickstoff aus der Luft leben. Das ist sozusagen ihre besondere Fähigkeit. Und diesen kleinen Kreis, diese Blase im Innern der Zelle, die hat man bisher immer für ein Cyanobakterium gehalten, also für ein kleines Bakterium, das Photosynthese betreiben kann und eben Stickstoff aus der Luft gewinnen kann. Ja, und da hilft sie sozusagen der Alge, dachte man. Aber jetzt sieht man, das ist ein Teil der Alge selbst. Das gehört zur Alge und das hat deshalb jetzt den Namen Nitroplast bekommen.
Aber heißt das, das war früher mal dieses kleine Cyanobakterium, das war früher mal kein Teil der Algenzelle und ist dann irgendwie zum Nitroplasten geworden?
Ja, das kann man wirklich an dieser Struktur noch sehen. Es war wohl so, dass vor etwa 100 Millionen Jahren, also schon eine ganze Weile her, ist ein kleines Cyanobakterien ins Innere dieser Zelle gekommen. Die Zelle hat es aufgenommen und dieses Cyanobakterium hat die Zelle mit Stickstoff versorgt. Dadurch hatte diese Algenzelle einen eindeutigen Vorteil. Aber mit der Zeit wurde wurde das Cyanobakterium immer abhängiger von der Alge und jetzt war es dann irgendwann kein selbstständiges Lebewesen mehr und hat eine ähnliche Geschichte genommen wie bestimmte Teile von Pflanzen, die wir kennen, zum Beispiel die Chloroplasten, auch Teile in uns Menschen, die Mitochondrien, die sind im Innern unserer Zellen, sind zum Teil selbstständig, aber sie sind eben auch zum Teil Teil dieser Zelle.
Und woher wissen die Forscher jetzt, dass dieser Nitroplast wirklich ein Bestandteil der Zelle ist, also ein richtiges Zellorganell und nicht nur ein Bewohner, der da hineingewandert ist?
Ja, man weiß, es ist ein Organell, das heißt im Grunde genommen wie ein Organ des Körpers. Man braucht das wirklich, also die Zelle braucht dieses kleine Organell. Und jetzt hat man mit molekularbiologischen Methoden mal nachgeschaut. Man wusste schon bisher, dass es da ist, aber jetzt weiß man, es hat einige Gene abgegeben an den Zellkern der Zelle. Das heißt, die Erbinformation ist nicht vollständig. Wenn das ein Cyanobakterium wäre, bräuchte es ja eine vollständige Erbinformation als eigenes Lebewesen. Ist aber kein eigenes Lebewesen. Einige Gene sind ausgelagert in den Zellkern. Und man hat sich das Proteom angeschaut, also die Eiweiße, und festgestellt, auch die Eiweiße in diesem Teil, in diesem Nitroplasten, die kommen tatsächlich aus der Zelle. Das heißt, der ganze Apparat ist eigentlich nicht selbstständig. Das ist ein Teil der Zelle, also ein Organell, so etwas wie ein Organ der Zelle.
Was bedeutet das jetzt für die Evolution der Pflanzen?
Ja, das ist ein ganz gewaltiger Schritt. Man muss sich das mal überlegen. Das waren die Hauptschritte der Evolution. Als zum Beispiel die Mitochondrien entstanden sind, war das durch kleine Bakterien, die in einer größeren Zelle drin waren und irgendwann sich dann zu einem Organell entwickelt haben. Vor sage und schreibe 1 Milliarde Jahren. Und das war die Voraussetzung für die Entstehung mehrzelliger Lebewesen. Das gleiche bei Pflanzen, Chloroplasten. Die Pflanzen haben überhaupt erst gelernt, wie man Photosynthese Apoptose betreibt, als sie diese Chloroplasten in sich drin hatten. Als sie also Bakterien aufgenommen haben, die Photosynthese machen konnten. Und diese Bakterien wurden irgendwann zum Teil der Pflanze.
Könnte man jetzt nur mal theoretisch solche Nitroplasten, wie man die hier gefunden hat, auch in andere Pflanzenzellen hineinbringen und dann neuartige Pflanzenzellen herstellen, die dann Stickstoff aus der Luft binden können?
Das wäre natürlich verführerisch und das versuchen Wissenschaftler auch immer schon. In der synthetischen Biologie gibt es den Begriff Nitroplast schon lange. Da wollte man den künstlich herstellen. Jetzt sieht man, sowas gibt es in der Natur. Und ich sag's mal ein bisschen ironisch, jetzt müsste man es nur noch nachbauen. Aber das ist schwierig.
Ein neues Zellorganell kann Stickstoff aus der Luft binden. Die Infos dazu hatte Michael Lange. Vielen Dank. Bei archäologischen Ausgrabungen werden oft menschliche Skelette gefunden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woran ist dieser Mensch gestorben? Die Todesursache, die ist im Nachhinein nämlich gar nicht so leicht zu ermitteln. Vor allem tausende Jahre später, wenn kaum noch was vom Körper übrig ist. Die Todesursache von zwei jungen Frauen aus der Jungsteinzeit, die konnte jetzt aber doch geklärt werden. Es gibt Hinweise auf rituelle Tötungen und die gab es wohl über tausende Jahre hinweg. Michael Stang mit den Einzelheiten und vorab noch eine kleine Warnung. Der Beitrag enthält auch einige brutale Details.
Manche Geschichten haben einen langen Anlauf, sagt Erik Grübe-Sie. Diese beginnt 1985.
In 85, from the last century, a long time ago.
Damals arbeitete der Professor für Humanbiologie der Universität Toulouse noch als Mediziner im Krankenhaus. Ein befreundeter Archäologe rief ihn an, ob er bei einer Ausgrabung helfen könne. Es ging um die jungsteinzeitliche Stätte Saint-Paul-Tronchaton im französischen Rhônetal.
It was a female at the centers of a silo and with two other women.
Es ging um eine Frau, die vor etwa 4000 Jahren inmitten eines Silos zusammen mit zwei anderen Frauen bestattet wurde. Zwar haben sie damals viele Daten erhoben, so Erik Grübe-Sie, aber nur die Ergebnisse der archäologischen Stätte publiziert und nichts zu den Todesumständen. Als er während der Corona-Pandemie fast nur zu Hause arbeitete, rief ihn der Archäologe erneut an, ob sie die Details der damaligen Ausgrabung in Ruhe analysieren könnten. Das taten sie und stießen auf viele neue Erkenntnisse.
Das Silo befand sich in einem Haus, das möglicherweise aus Holz bestand. Und es war Richtung Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet.
Also könnte vielleicht eine rituelle Handlung ein Grund für die spezielle Ausrichtung gewesen sein? Archäologische Fundstücke wie Keramiken zeigen auch, dass viele Menschen von weit her zu diesem Ort gekommen waren. Zerstörte Mahlsteine und geopferte Tiere deuten ebenso auf einen rituellen Platz hin. Sicherheit für diese These gab es erst, als Erik Grübe-Sie die Skelette genauer untersuchte.
Gleichzeitig wurde mir klar, dass die beiden Frauen möglicherweise durch eine besondere Folter getötet wurden, die wir Incapretamento nennen.
Auf diese Idee sei er in den 1980er Jahren mangels Erfahrung noch nicht gekommen. Erst bei seiner späteren Arbeit in der Rechtsmedizin habe er diese brutale Methode kennengelernt, die heute noch in Mafiakreisen Anwendung findet. Dabei wird eine auf dem Bauch liegende Person so gefesselt, dass sie nach einigen Minuten erstickt.
Es kommt dabei dann zu einer Selbststrangulation.
Die Methode ist brutal und effizient. Um Klarheit zu finden, ob es sich bei Saint-Paul-Tronchateau um einen Einzelfall handelt oder nicht, begab sich Erik Grübe-Sie auf Literaturrecherche und wurde fündig. In 14 Orten, von Spanien bis nach Osteuropa, konnte er Incapretamento nachweisen, in mindestens 20 Fällen. Über eine Zeitspanne von 2000 Jahren hinweg waren diese rituellen Tötungen offenbar weit verbreitet. Diese sind häufig schwer zu erkennen, weil vielen Forschenden gar nicht klar ist, dass es diese Methode gegeben hat.
Deswegen haben wir in der Studie einen Entscheidungsbaum erstellt, mit dem man klären kann, was genau Incapretamento ist.
Darin gibt es Fragen wie, lag der oder die Tote auf dem Bauch? Gibt es Anzeichen von Strangulation? Die Literaturrecherche von mittel- und jungsteinzeitlichen Fundstätten deutet auf weitere Dutzende Fälle hin, die bisher nicht als rituelle Tötungen interpretiert wurden. Sicher ist auf jeden Fall eine Sache, so Erik Grübe-Sie.
Incapretamento is not an invention of the Mafia.
Die Mafia hat diese Methode nicht erfunden.
Rituelle Tötungen in der Jungsteinzeit. Ein Beitrag war das von Michael Stang. Die ersten Störche sind zurück aus ihrem Winterquartier in Afrika. Aber wie finden die Störche eigentlich ihren Weg? Forschende aus Konstanz wollten das herausfinden und haben deshalb Störche mit Sendern bestückt. Über die Ergebnisse haben sie gerade in der Wissenschaftszeitschrift PNAS berichtet. Volkert Wildermuth hat sich schlau gemacht.
Jetzt klappern sie wieder hierzulande. Überwintert haben die Störche in der Sahelzone oder in Marokko. Dann ging es zurück über die Straße von Gibraltar, Spanien und Frankreich bis nach Südwestdeutschland. Bereit, ein Revier zu erobern und Nachwuchs zu zeugen. Wenn der fast ausgewachsen ist, klettert die Biologin Andrea Flack hoch zu den Nestern auf Kirchturm oder Scheunendach und schnallt den Jungstörchen einen Sender an.
Wir bekommen jeden Tag ein Update, wo die Tiere sind, wie sie geflogen sind. Und dadurch, dass die auch über Solarpaneele Energie bekommen, also durch die Sonneneinstrahlung, können diese Sender eigentlich auch ein Leben lang auf den Tieren draufbleiben und wir können deren Position verfolgen.
Die Daten werden per Mobilfunknetz ans Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz geschickt. Nur über der Sahara gibt es Funklöcher. Die groben Routen des Vogelzugs sind schon lange bekannt.
Aber diese Entwicklung, wie sich das eventuell im Laufe des Lebens ändert, wurde bisher eigentlich auch überhaupt gar nicht untersucht.
250 Jungstörche hat Andrea Flack inzwischen insgesamt besendet. Auswerten konnte sie nur die Daten von 40 Tieren. Gerade der erste Vogelzug ist riskant, viele der Störche sterben. Von den Überlebenden konnte die Forscherin für die aktuelle Studie zum Teil Flugdaten über 7 Jahre auswerten. Sie kennt nicht nur die genaue Strecke. Ein Beschleunigungssensor im Sender reagiert auf die Flügelschläge. Wetterkarten verraten, ob es Gegenwind gab oder eine hilfreiche Thermik. Auf die sind besonders die jungen Störche angewiesen.
Die jungen Störche lassen sich ein bisschen mehr Zeit beim Fliegen. Sie fliegen entlang Routen, wo es gute Aufwinde gibt und müssen dadurch eben tatsächlich nicht so häufig mit den Flügeln schlagen, aber es dauert natürlich dann auch länger. Sie fliegen auch auf Routen, die jetzt nicht ganz so direkt sind.
Schlenker, die Energie sparen und bei denen die Störche auch die Umgebung kennenlernen. Störche werden erst mit etwa 4 Jahren geschlechtsreif. In der Jugend lassen sie sich Zeit, brauchen 3-4 Wochen für die Reise. In späteren Jahren sind sie schon nach 4-5 Tagen am Ziel. Und das aus gutem Grund. Wer als Erster zurück in Süddeutschland ist, kann ein gutes Revier besetzen, eine Partnerin finden, schnell mit dem Brüten beginnen. Die Ortskenntnis aus den jugendlichen Umwegen hilft, Abkürzungen zu finden, auch wenn die anstrengender sind.
Dadurch versuchen die, den Zug natürlich in sehr viel schnellerem Zeitraum zu absolvieren und dadurch benutzen die Aufwinde nicht ganz so effizient und schlagen dadurch tatsächlich auch häufiger mit den Flügeln, einfach um sozusagen den Zug so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und da nicht groß Zeit zu verlieren.
Die generelle Zugrichtung nach Süden ist bei Störchen wohl genetisch verankert. Aber jedes Tier nutzt seine ganz eigene Variante der Route, die es Jahr für Jahr fliegt und weiter verfeinert.
Was ich am spannendsten fand, ist tatsächlich, dass diese Routen so viel gerader und effizienter werden, dass man richtig sehen kann, dass sie bestimmte Abschnitte gelernt haben.
Trödeln in der Jugend, dabei bloß nicht zu viel Energie aufwenden. Wer hier Parallelen zu Menschen sieht, sollte nicht vergessen, ohne die Umwege der Jugend könnten die alten Störche nicht so zielstrebig und schnell fliegen.
Junge Störche auf Abwägen, Volkert Wildermuth hat darüber berichtet. Und jetzt gibt's noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Friederike Walchner-Seri.
Schlechte Ernährung sorgt bei einigen Säugetieren dafür, dass Schwangerschaften langsamer laufen. Ein chinesisches Forschungsteam hat dieses Phänomen jetzt erstmals an Mäusen genauer untersucht. Laut der Studie im Fachmagazin Development sorgt ein Nährstoffmangel in der Gebärmutterflüssigkeit von schwangeren Weibchen dafür, dass die Entwicklung des Embryos regelrecht pausiert wird. Der Prozess kann die Überlebenschancen des Embryos erhöhen. Den Forschenden ist es außerdem gelungen, den Effekt im Labor zu simulieren, mit einer Mäuse-Eizelle wenige Tage nach der Befruchtung. Placozoa haben einen neuen Lebensraum erschlossen. Die winzigen Meeresorganismen werden auch als Scheibentiere bezeichnet und leben eigentlich im flachen Wasser an den Küsten oder auf Steinen, Korallen oder Wurzeln. Deutsche Forschende haben nun aber Genanalysen des Mageninhalts von räuberischen Schnecken durchgeführt, die nur am Meeresboden leben. Und auch dort waren die kleinen Scheibentiere vertreten. Laut der Publikation im Fachmagazin Ecology and Evolution waren die genetischen Proben der Placozoa außerdem überraschend divers. Im Mageninhalt von nur 2 Schnecken fand das Forschungsteam 5 genetisch verschiedene Linien, von denen 3 bislang noch nie beschrieben wurden. Neue KI-Anwendungen sollen nachhaltige Landwirtschaft produktiver machen. Die Wechselwirkungen zwischen Menschen, Umweltbedingungen und landwirtschaftlichem Ertrag sind hochkomplex. Forschende der TU München und der Universität Hohenheim haben deshalb ein Modell entwickelt, bei dem künstliche Intelligenz kombiniert mit menschlichem Urteilsvermögen Vorschläge liefert, die eine diverse und trotzdem produktive Landwirtschaft ermöglichen. Das Konzept soll unter anderem dabei helfen, dass einzelne landwirtschaftliche Betriebe sich besser vernetzen. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Food koordiniert die KI unter anderem gemeinsame Artenschutzmaßnahmen, so dass insgesamt ein größerer Effekt entsteht. Messgeräte am Körper zeigen einen Zusammenhang zwischen Stresswahrnehmung und Schlafqualität. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams im Fachmagazin PLOS Digital Health. Mehr als 500 Teilnehmende haben dafür über 3 Monate einen Bio-Tracker getragen und regelmäßig Fragen zu ihrem Stressempfinden beantwortet. Laut den Studienergebnissen sehen die Forschenden eine deutliche Korrelation. Bei Teilnehmenden mit hohem Stressempfinden zeigte sich auch eine schlechtere Schlafqualität in Bezug auf Messungen der Schlafdauer, Herzschlagrate und Atmung. In Küstenregionen gibt es immer häufiger Hitzewellen in Kombination mit Überschwemmungen. Forschende aus Hongkong haben analysiert, zwischen 1998 und 2017 hat eine solche Kombination aus Hitze und hohen Wasserständen im Vergleich zu den 20 Jahren davor in rund 40% der Küstenregionen signifikant zugenommen. Laut der Studie im Fachmagazin Communications Earth and Environment sind insbesondere tropische Regionen betroffen. Modellberechnungen ergeben außerdem, wenn die globalen Emissionen weiterhin auf einem hohen Level zunehmen, dann könnten sich diese Extremwetter-Events bis 2049 noch einmal verfünffachen.
Sternzeit, 12. April. Eine alte ISS-Batterie und die Medienhysterie. Vor einigen Wochen ist eine alte Batterie der Raumstation in der Erdatmosphäre verglüht. Das Müllstück überflog fast alle Länder der Erde, aber nur in Deutschland herrschte fast schon Hysterie. Eine Boulevardzeitung behauptete, auf Deutschland gehe ein Batterieregen aus dem All nieder. Sie gab allen Ernstes Tipps, in welchen Regionen man in Deckung gehen sollte. Sachkundige Personen wussten, dass das Trümmerstück im All keine Gefahr darstellte, auch wenn es groß wie ein Kleinwagen und fast 3 Tonnen schwer war. Denn es zog mit fast 30.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Beim Eintritt in die Atmosphäre heizte es sich stark auf, brach auseinander und verglühte. Einen Tag vor dem Verglühen gab das zuständige Bundesamt eine Warnmeldung heraus, offenbar animiert von den überdrehten Medienberichten. Zwar betonte man, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmern sehr gering sei, dafür wurde, kein Witz, vor möglichen Leuchterscheinungen und einem Überschallknall gewarnt. Die alte Batterie zog auch über einige unserer Nachbarstaaten. Ähnliche Hysterie bei Medien und Ämtern gab es dort nicht. Schließlich verglühte die Batterie über Mexiko. Wie erwartet ist nichts passiert. Seitdem sind schon Dutzende weitere Trümmerstücke in die Atmosphäre eingetreten, etwa ausgediente Satelliten und Raketenteile. Viele davon zogen kurz vorher auch über Deutschland. Aber weder Boulevardblatt noch Bundesamt warnten vor Gefahren. Vielleicht wollte man diese Art von Weltraummüll nicht wiederholen.
Noch mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft, die gibt's auch in unserer DLF-Audiothek-App. Zum Beispiel unseren Podcast KI verstehen. Da geht's in der neuesten Folge ums Online-Dating und um die Frage, kann künstliche Intelligenz uns dabei helfen, den perfekten Partner zu finden? Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.